Also, meine Thema heute rein plus unrein ist gleich unrein. Mit Fragezeichen. Der Text, den wir zum Schluss nochmal kommen: Du hast keinen Grund, verachtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. In einem alten Buch, in einem uralten Buch, habe ich eine Geschichte gelesen. Und die Geschichte will ich euch das weitergeben. Ganz kurz zusammengefasst, weil das ist eine ziemlich lange Geschichte. Sarah ist zum 7. Mal Witwe geworden. Und sie beweint ihr Schicksal. Grund dafür ist, der Dämon Aschmodai, der in Sarah verliebt ist und deswegen ihre 7 Verlobten nacheinander getötet hat. Sie hat keinen Mut mehr zum Leben und bittet deswegen Gott um ihr Tod. Ein junger Mann, Tobias, anderer Tobias, nicht unser, ist unterwegs mit seinem Begleiter Azaria, um den letzten Wunsch von seinem Vater zu erfüllen. Sein Vater ist vor Jahren erblind und möchte auch deswegen sterben. Und es ist seine Bitte zum Gott, um zu sterben. Er bereitet sich auf das Sterben vor und trifft die letzte Vorsorge. Sein Sohn Tobias, der in Armut lebt, soll sein Vermögen, das er vorsorglich in guten Zeiten in Medien hinterlegt hat, zu holen. Gott beantwortet diese 2 Gebete und sendet seinen Engel Raphael. Um unerkannt zu bleiben, nimmt Engel Menschengestalt mit Namen Azaria an. Unterwegs fängt Tobias im Fluss Tigris einen Fisch, den er auf Anraten des Engels ausnimmt und bewahrt das Herz, die Galle und Leber auf. Weil das Herz und die Leber sollen gegen Dämonen, die Galle bei Blindheit helfen. Tobias erhält so die Schlüssel zur Lösung der Not. Auf ihrem Weg nach Medien kommen sie an Ekbatana vorbei. Und hier wohnt die Sarah. Wo sie auf Rat des Raphaels, der bei Reguel, der Vater von Sarah, übernachteten. Und Tobias heiratete Sarah, nachdem er tatsächlich den Dämon durch den Räuchergeruch vom Herz und Leber vertreiben konnte. Während der 14-tägigen Hochzeitsfeier zieht Raphael Azaria weiter, um das von Tobias Vater deponierte Geld abzuholen. Und danach kehren sie, die 3, zu Tobias Eltern nach Nineveh zurück. Tobias heilt dort mit der Fischgalle die Blindheit des Vaters. So, kurze Geschichte. Die Geschichte, die ich hier erzählt habe, stammt aus diesem Buch. Buch heißt die Bibel. Vielleicht sagt da der eine oder andere, glaube ich nicht, so ein Buch gibt es ja gar nicht in meiner Bibel. Da kann ich dir auch recht geben. Vielleicht gibt es in der Ausgabe, die du benutzt, dieses Buch auch nicht wirklich. Aber das beweist noch nicht, dass Buch Tobit auch in anderen Bibelausgaben nicht vorhanden ist. Die meisten Christen benutzen die Bibel, die 66 sogenannte kanonische Bücher beinhalten. Ja. Das ist auch gut so, denn die anderen 12, die nicht-kanonischen Bücher oder sogenannte Apokryphen, beinhalten Passagen, die nicht immer mit der christlichen Theologie vereinbart sind. Wie zum Beispiel die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ein Text aus Buch Tobias, Tobit, das Buch heißt Tobit, 8. Kapitel 8 bis 9. Wenn ein Mann oder eine Frau von einem bösen Geist angefallen wird und man lässt das Herz und die Leber vom Fisch im Rauch aufgehen, dann wird der böse Geist die Flucht ergreifen und den Betreffenden nie wieder belästigen. Und wenn jemand weiße Flecken auf den Horn hat und nicht mehr sehen kann, bringt man die Galle auf die Augen und er wird geheilt. Es hört sich mehr nach einem Rat von einem Schamanen als nach Rat von einem Engel. Und wenn es mit Dämonenvertreibung so einfach wäre, dann könnten wir schon lange in einer dämonenfreien Welt leben. Kann so ein Rat überhaupt von Gott kommen? Uns ist der Rat von Jesus bekannt, den er diesbezüglich mal gab. In Matthäus 17, 21 spricht Jesus: Solche Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden. Könnte Gott solche Methode ausnahmsweise nur mal benutzt haben? Wir lesen einmal in Johannes 9, 6 eine außergewöhnliche Heilung, wie Jesus spuckte auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich auf die Augen des Blinden. Und dann Blinde erzählte: Ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen. Aber keiner kommt heute auf die Idee, diese Methode patentieren zu lassen und heute zu verwenden, um Blinde zu heilen. Aber der Schreiber von Buch Tobit behauptet, dass die Geschichte, die in dieses Buch niedergeschrieben ist, ist eine wahre Geschichte und es war wirklich da. Und es geschah alles in Auftrag Gottes. Und dann redet ihm sich und sagt: Mach seine Taten bekannt und schreib alles auf, was ihr erlebt habt. Das ist persönliche Erfahrung von Tobit und Sarah. Schreibt es auf, dass andere wissen es, dass das war und so Gott hat gehandelt. Und in dieser Geschichte sind wirklich manche Details verborgen, die uns irgendwie in diese Richtung führen, weil da gibt es Zeitangaben, geschichtliche Ereignisse, Namen, Orte und Prophezeiungen sogar, die sich erfüllen. Warum ist dann dieses Buch nicht in Kanon aufgenommen worden? Weil manche Details können in eine falsche Richtung führen. Ich höre schon die Frage, die auf der Zunge von dem einen oder dem anderen liegt: Wozu und warum erzählst du uns das alles? Ich möchte es gleich erklären. Und ich hoffe, dass ihr mir auch folgen könnt. Und auch verstehen, Notwendigkeit, die dahinter steckt. Es geht um ein Prinzip, das im Alten Testament angewendet war. Und es ging meistens um Körperkontakt mit etwas Unreines. Und aus Gesundheitsgründen und Vorbeugungen von Epidemie, diese Leute sind als unrein erklärt worden und mussten Reinigungsprozess unterziehen. Und dieses Prinzip wird heute in ganz anderen Zusammenhang von manchen angewendet. Wenn etwas Reines in Berührung mit etwas Unreines kommt, dann wird Reines unrein. In Klartext, ich muss heute deutlich werden, sonst werde ich wieder missverstanden. Wenn ein reines, zugelassenes, kanonisches, in Anführungszeichen, Liedgut in einem Liederbuch erscheint, in dem auch weniger gute oder aus verschiedenen Gründen verbotene, in Anführungszeichen, nicht kanonische, Anführungszeichen, Lieder erhalten sind, dann werden auch die guten Lieder für unreinigt. Und von da an dürfen aus diesem Buch überhaupt keine Lieder mehr gesungen. Ich kann so einen Gedankenverlauf nicht nachvollziehen, weil wenn wir dieses Prinzip für die Liederbücher so wie Quelle oder Glauben, Hoffnung, Sinnen anwenden, dann müssen wir das gleiche Prinzip auch in anderen Bereichen anwenden. Und dies führt zu einigen Problemen. Auch in Bezug zu einem anderen Buch, das für einige Christen das Wichtigste überhaupt ist. Und ich denke, manche haben schon verstanden, worauf ich hinaus möchte und was für ein Buch ich da meine. Richtig. Ich meine das Buch der Bücher, die Bibel. Fakt ist, dass in diesem Buch, das von Gott mit 66 kanonischen Büchern inspiriert ist, auch 12 andere nicht-kanonische Bücher, die nicht als von Gott inspiriert bezeichnet werden können, enthalten sind. In manchen Passagen stehen Dinge, so wie in heutiger Geschichte, über Dämonen als Treibung, die man selbst als dämonisch bezeichnen können. Was bedeutet das? Welche Schlussfolgerung können wir daraus ziehen, wenn wir das Prinzip, gleiche Prinzip verwenden? Na logisch, dieses Buch ist unrein. Im Vergleich zum neuen Liederbuch ist sogar die prozentuale Mischung in etwa gleich. 66, 12. Ja. Aber es ist ein gefährliches Prinzip. Natürlich können wir behaupten, dass nicht alle Bibelapokryphe diese nicht-kanonischen Bücher enthalten. Und das ist doch gerade der Punkt. Es geht um das Prinzip, das wir verwenden. Die kanonischen Bücher verlieren nicht ihre Bedeutung und Inspiration, wenn sie mit anderen Büchern in einem Gesamtband zusammengefasst werden. Auch wenn es andere heilige Bücher in einem Band sind, es kann meineswegen auch Buch Mormon sein oder andere. Meines Erachtens nach sollten wir die gleiche Vorgehensweise auch mit dem Liederbuch anwenden. Schöne christliche Lieder werden nicht weniger gut und aufbauend sein, nur weil sie aus welchem Grunde auch immer zusammen mit anderen, ich sage vorsichtig, verdächtigen Liedern in einem Band erscheinen. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, ich möchte nicht mit meinem Beitrag heute alle Lieder für gut zu Gebrauch erklären, sondern euch ein wichtiges Prinzip aufzeigen. Genau so, wie wir es auch im Umgang mit der Bibel verwenden. Wir verwenden Bibel, wo diese kanonischen Bücher nicht abgedruckt sind, aber das ändert die Situation nicht, ja? Die waren mal zusammen. Ich habe jetzt noch, bis jetzt noch niemanden getroffen, der auf die Idee kam, die Bibel als ökumenisch zu bezeichnen, nur weil sie auch andere Gemeinschaften verwenden. Und so gesehen ist auch das Liederbuch Wir loben Gott nicht weniger ökumenisch. Die verwenden auch andere Gemeinschaften. Lieder aus diesem Buch. Ja. Oder weil es auch gemischte Ausgaben gibt. Was ist da kriminell, aus einem Buch zu singen, auch wenn da auch Verdächtige dabei sind? Wenn es um das Wohl unseres Lebens geht, wie steht es dann mit diesem Prinzip aus? Obwohl im Supermarkt auch Unreines, und das ist laut Bibel eindeutig, angeboten wird, kaufen wir dort trotzdem ein. Es steht aber geschrieben, in 1. Thessalonicher 5, 23, und eures ganzen Wesens, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt bleiben. Ich rufe niemanden auf, alle Lieder blind nachzusingen. Und ich werde es auch auf keinen Fall tun, besonders solche wie, ich werde hier ganz deutlich, ja, mit Nummer 592 oder 607, Lieder, wo sogar Tanzbewegungen dazu beschrieben werden, wie wir uns bewegen sollen, Gruppentanz. Aber ich finde es sehr schade, wenn ich von nun an auch nicht mehr das Lied mit Nummer 532, welch ein Freud ist unser Jesus, mehr singen darf, weil der in dieses Buch enthalten ist, und viele andere wunderbare, schöne Lieder. Und ich denke, hier müssen wir handeln, genauso wie wir auch im Supermarkt handeln. Auswählen. Und das ist mein nächstes Punkt. Rein, unrein, rein, mit Fragezeichen. Wie sollen wir jetzt handeln? Landen wir nicht recht bald in einer Einbahnsackgasse? So etwas gibt es ja in Wirklichkeit nicht, ja? Wo es kein Zurück mehr gibt, außer Buße und Umkehr. Bei Gott ist alles möglich mit Gott. Ja. Wenn ein gutes Lied in einem gemischten Buch herauskommt, darf es dann nicht mehr gesungen werden? Das sind echte Fragen, die ich stelle mir, um das zu verstehen. Ja. Und ich hoffe, ihr stellt die Fragen auch und danach nochmal das alles zu überdenken. Dürfte dieses Lied dann gesungen werden, wenn es in einem anderen Buch erscheinen würde? Das gleiche Lied. Auf wie lange wird es unrein? Wenn einer in Kontakt kommt mit einer gefährlichen Krankheit, beispielsweise Lepra, und wird angesteckt mit dieser Krankheit, mit dem Virus, wie lange wird dieser Mensch unrein oder krank sein? Solange er in Berührung bleibt mit dieser Leprakranken oder etwa länger. Was geschieht mit seiner Unreinheit? Die bleibt bei ihm, solange er nicht befreit komplett wird. Wir haben oft Berührungsängste. Priester und Levit gehen an Bedürftigen vorbei, damit sie rein bleiben. Das waren Berührungsängste. Sie hatten was Wichtigeres vor. Petrus hat auch sehr lange gebraucht, bis er es begriffen hat, dass in jedem Volk derjenige, der ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Spielt keine Rolle, aus welchem Volk kam es. Und sagt, ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, muss er sein Eid nicht halten. Wenn er aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an dem Eid gebunden. Wie verblendet seid ihr nur? Was ist denn wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der das Opfer heiligt? Sogar in christlichen Gemeinden ist Ausleseprinzip zu gebrauchen. Und hier dürfen wir nicht was Wichtiges übersehen. Es ist nicht uns überlassen zu entscheiden, was ist gut und was ist nicht gut. Was ist böse? Das ist ausschließlich Gottes Monopolrecht. Jesus zeigt es sehr deutlich in das Gleichnis vom Unkraut und den Weizen. Wir erfrischen dieses Gleichnis und lesen Matthäus 13, 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Mensch, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und der Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagte die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit dem Weizen ausreißt, lasst beides miteinander wachsen. Bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte will ich den Schnitten sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bünde, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und Prinzip, der dahinter steht, so besser zu verstehen, ersetzen wir diese zwei Begriffe, Weizen und Unkraut, mit anderen Begriffen. Statt Weizen setzen wir den Begriff Liedermacher, und damit meinen wir einen guten christlichen Autor, der schreibt Lieder unter Führung des Heiligen Geistes. Und statt Unkraut setzen wir auch den Begriff Liedermacher. Aber an dieser Stelle verstehen wir Autoren, die schreiben Lieder unter Leitung des bösen Geistes. Und hier können sehr wohl auch christliche Autoren sein. Und welches Bild haben wir jetzt? Vielleicht sagt jemand, wieso Lieder machen und nicht einfach Lieder? Wie oft geht es uns nicht um Text und Melodie, sondern es geht um Autor. Liedermacher entspricht nicht unseren Standarten. Ich betone hier, es unsere Standarten. Und gerade hier, finde ich, gehen wir etwas zu weit. Wenn Weizen und Unkraut auf jedem Felde zusammenwachsen und Unkraut darf nicht rausgejätet sein, dann was können wir aus diesem Prinzip lernen in Bezug auf Liederbücher? Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. steht im Text. Es muss reif werden. Voreilige Schlüsse sind oft sehr gefährlich. Natürlich ist kein, das ist keine ideale Variante, aber was ist heute schon ideal? Unser lieber Gott warnt uns und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Und das beziehe ich auf Liedermacher. Dürften Schriftgelehrte und Pharisäer richten? Eindeutig nein. Dürften wir es tun? Die Frage ist doch überflüssig. Ja? Richtet nicht. Apostel Paulus stellt eine Frage an die Korinther. Denn wer von den Menschen weiß, was in Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? 1. Korinther 2, 11. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, 7. Wenn wir in Johannes 10, 16 noch einen Text beobachten, und hier steht geschrieben, zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Ställen sind. Auch sie muss ich herführen, und sie werden wie die übrigen meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und eine Hirte geben. Beachten, wie Text wird hier wiedergegeben von Jesus. Er sagt nicht, dass irgendwann kommt so eine Zeit, dass auch in anderen Stellen werden ein paar Leute auftauchen. Er schreibt in Gegenwart, zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Stellen sind. Habt ihr schon mal nachgedacht, welche Lieder werden in diesen Stellen gesungen? Wird es nicht gerade gegen diese Lieder gekämpft? Vielleicht sind diese Lieder in unseren Augen unrein, aber in Gottes Augen gehören die, es singen, zu seiner Herde. Ist es nicht merkwürdig? Wer von uns weiß es oder kann und darf entscheiden oder urteilen unter Einfluss von welchen Geistes entstanden Liedern deren Autoren, die jetzt noch in anderen Stallen sind? Wenn es seine Schafe sind, dann diese Verheißung gehört auch ihnen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird's nichts mangeln. Er werdet mir auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Oder dürfen das diese Schafen aus anderen Stellen nicht verwenden, noch zur Zeit. Und noch eine sehr ernste Frage. Ist Satan überhaupt in der Lage, Lieder zu Gottes Verherrlichung, Anbetung, Lob und Preis und Ähnliches zu produzieren? Sehr ernste Frage. Ist Satan in der Lage, sowas zu tun? Ist nicht sein größtes Ziel von Anfang an den Aufstand, das zu bekommen, was nur Gott allein gehörte? Sogar mit Jesus spricht er darüber und sagt, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist ein größter Wunsch, dass Leute ihn anbeten. Wird Satan Lieder schreiben, damit mit diesen Liedern Gott angebeten sein? Jakobus schreibt auch sehr wichtigen Satz in Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Welche Schlussfolge kann ich daraus ziehen? Ich ziehe. Lieder mit richtigen, guten Texten können nur von Gott kommen. Und Gott ist überkonfessionell. Sie alle, hier werden Gaben des Geistes gemeint, sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Christus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und sie sollten alle sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Das ist das letzte höhepriesterliche Gebet Jesu. Seit Sündenfall auf dieser Erde gibt es kein einziger Fleck, der rein geblieben ist. Es ist allein alles und überall mit Bösem und Sünde vergiftet und vermengt. Und gestern abends, was in München geschah, ist noch ein Beispiel dafür. Ja? Es wird immer häufiger, ja, was dahinter steckt. Und durch seine Nachfolgen möchten lieber Gott, soweit es geht, entgiften dieser Welt, ja? Sogar in christlichen Gemeinden ist in diesem Sicht die Lage nicht viel besser. Deswegen spricht auch Jesus in diesem Gebet: Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Oder in Hoffnung für alle übersetzt von Macht der Bösen. Es gibt einige Liedermacher, die viele Lieder geschrieben haben. Und es weiß jeder, dass nicht jeder geschriebene Lied zum Schlager wird. Es gibt nicht viele solche Lieder. Ein wirklich gelungenes Lied bleibt immer gelungen, egal in welchem Liederbuch er erscheint. Wenn jemand auf ein DDR-Trabant oder russische Zaporozhets ein BMW oder Audi-Zeichen drauf macht, wird es dadurch zu einem besseren Auto? Genauso wenig gilt es auch umgekehrt. Ein Mercedes wird nicht zu einem schlechteren Auto, nur weil da jemand ein Trabant-Zeichen dran macht. Ein Edelstein bleibt ein Edelstein auch dann, wenn er mit viel Dreck und Schmutz bedeckt wird. Das, was zu Gottes Ehre im Gottesdienst dienen kann, kann es im normalen Leben negativen Auswirkungen haben. Natürlich, nein. Kann ein Lied, das nicht zum Gottesdienst zulässig ist, als zulässig außerhalb des Gottesdiensträumes erklärt werden, wird er dann weniger gefährlich oder sogar harmlos? Bin ich ein treuer Ehemann, wenn ich, solange ich zu Hause bin, meiner Frau treu bleibe? Bin ich ein echter Christ, Wenn ich mich so lange benehme, wie ein Christ sich benehmen sollte, solange ich von denjenigen gesehen werde, die wissen, dass ich ein Christ bin. Hat nicht Christus gerade dafür die damaligen Vorbilder der Gesellschaft, die Schriftgelehrten und Pharisäer, getadelt? Ist es nicht ein Doppelmoral? Ein Theater? Was wird mir persönlich mehr Schaden bringen? Das, was ich täglich ausübe, oder das, was vielleicht einmal in ein paar Monaten oder sogar Jahren in Gottesdienst vorkommen kann? Satans Macht ist begrenzt. Das ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Der hat nicht unbegrenzte Macht und nicht überall. Und wenn mal vorkommt, dass wir vielleicht ein Lied singen, der nicht so gut wäre, aus irgendwelchen Gründen, dann haben wir auch Verheißen in der Bibel. Markus 16, 18. Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und das sind andere Übersetzungen, ein bisschen anders das Übersetzen, aber Sinn ist das gleiche. Ja. Und beste Verheißung gibt es noch in Jakobus Buch 1,5. Wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so erbiete er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird es ihnen gegeben worden. Also, rein plus unrein ist mit Fragezeichen unrein. Wir stellen es so vor, rein ist Gott. Stimmt, ja? Unrein ist Satan. Wer ist mächtiger? Du meinst unten? Nein, das bleibt. Unten kann ich wegmachen. Wer ist mächtiger? Das ist klar, ja? Hier in Korinther Brief ist noch ein sehr interessantes Prinzip offenbart. Wir lesen 2. Korinther 6, 14 bis 15. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechte mit Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und wir erklären diese Sachen, warum. Wie, dass ein Gläubiger darf nicht Ungläubige heiraten. In dem Bereich war das immer so gedacht. Ja? Aber Text geht weiter, interessanterweise. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Bethial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit der Ungläubigen? Wenn wir lesen weiter in Korintherbrief, in 1. Korinther 7, 12 bis 14, hier ergibt sich ein sehr interessantes Prinzip. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist, was ist? Lesen wir laut zusammen. Der gläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und ungläubige Frau ist geheiligt, nicht verunreinigt steht hier, sondern geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein, nur aber sind sie heilig. Göttliche Prinzip passt nicht immer in unsere Logik. Gott arbeitet ganz, ganz anders, ganz anders. Was für uns logisch ist, für Gott ist manchmal ganz, das, was Gott macht, unlogisch. Der Dieb kommt nur, um stehlen, zu töten und zu verderben. Und hier ist der Dieb mit Satan gemeint. Ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist Ziel Gottes. Und er verwendet dafür verschiedene Möglichkeiten, um Leute zu heiligen. Und sogar in so einer Ehe wird beschrieben. Ja? Und wir wissen, dass Christus und seine Gemeinde ist auch so verglichen mit einer Ehe. Er ist Bräutigam, wir sind seine Braut. Rein plus unrein ist gleich unrein. Wenn ich vereine mich mit Satan, dann bin ich unrein. Werde ich unrein. Wenn ich vereine mich mit Gott, hier, dann bin ich auch rein. Die Formel wird vielleicht manche stutzig machen. Wenn ich bin vereint mit Gott, dann bin ich rein. Und wenn ich berühre und irgendwie in Kontakt komme mit Unreines und bleibe mit Gott, dann Unreines wird geheiligt. Kann auch zu Gott kommen, hat eine Chance dafür. Aber ich bleibe mit Gott rein. Das ist ein Prinzip. Wenn ich wirklich mit Gott verbunden bin, mir kann nichts schaden. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott ist mächtiger. Aber vieles hängt von mir ab. Wird Gott mächtiger oder Satan wird mächtiger, hängt von mir ab. An welcher Seite stelle ich? Wenn ich bin auf Seite Satan, dann wird Satan mächtiger in meinem persönlichen Fall. Dann Gott hat oder kann absolut nichts mit mir anfangen. Er kann mich nicht reinmachen. Das ist absolut meine Entscheidung. Wenn ich auf Gottes Seite bin, dann bleibe ich rein. Und wenn wir irgend in eine Richtung gehen, dann werden wir Stimme hören. Hier ist der Weg, den geht. Kein einziger von denen, wer gerettet wird von dieser Erde und ewig, um ewig mit Gott zu sein, wird deswegen gerettet, weil er gut oder rein geworden ist oder wird oder geworden ist. Nur durch Gnade Gottes. Es gibt einzigen Weg. Wir werden niemals rein werden. Egal wie wir uns schützen hier. Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzeln des edlen Ölbaums. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzeln, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wirst du nun sagen, die Zweige sind ja herausgebrochen worden, damit ich angepfropft werden konnte. Das ist richtig. aber dass sie ausgebrochen werden, lag an unserem Unglauben, lag an ihrem Unglauben. Und du hast deinen Stand nur durch den natürlichen Zweige nicht verschont, durch den Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Apostel, Psalmdichter David, der hat sehr viele Psalmen geschrieben, hat auch 33. Psalm hier. Und er schreibt hier, da habe ich verschiedene Übersetzungen genommen, könnt ihr hier verfolgen, wie ein bisschen unterschiedlich die Gedanken hier weitergegeben wird. Jubelt über den Herrn, der ihr nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben, preist den Herrn zum Klang der Zithern, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied. Lässt eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Also wie Hoffnung für alle Übersetzer. So gut und so laut ihr könnt, sollt ihr neue Lied singen. Ich weiß, es war sehr schwierig gebrochen. Und hier gibt es einiges zum Nachdenken. Und ich bitte nur euch, wirft nicht einfach so weg. Die Fragen, die ich gestellt hier habe, sind sehr ernste Fragen. Und ich habe sie auch wirklich aufrichtig gestellt. Versuchen wir auch unter verschiedensten Winkeln das anzusehen, diese Thematik. Und Gott helfe uns dabei. Und wem mangelt an Weisheit, was müssen sie dann tun? Und Gott helfe uns dabei, den richtigen Weg anschlagen, dass wir wirklich Gott preisen hier, ganz laut können zusammen. Und Gott sei mit uns allen und weiterhin. Amen.